Ein herzliches Hallo in die Runde nach sehr langer Zeit. Ihr hört uns.
Hello.
Hello, Charlotte, hallo. Wir haben so lange nicht mehr
Gotti.
aufgenommen. Ich bin richtig aufgeregt. Denn wir, der Story of My Limo Podcast, haben eine kleine Sommerpause gemacht. Und jetzt geht's weiter mit den Fails, mal größer, mal kleiner, unseres Lebens oder die Fails von unseren GästInnen, die hier gerne erzählt werden. Wow.
Wir müssen noch mal ein bisschen reinkommen. Wir haben
Ja,
es sehr lange
okay.
nicht mehr moderiert.
Aber ihr wisst ja, was wir meinen, oder? Und wir haben auch noch nie so ein richtiges Moderationstraining gemacht. Vielleicht sollten wir das mal machen. Irgendwie. Vielleicht können wir das von der
Ich finde
Steuer absetzen.
von der Steuer genau einfach oder beim Arbeitgeber mal fragen, ob man eine Fortbildung machen könnte.
Ja, stimmt. Das ist uns jetzt sehr wichtig, das mit dem Moderieren und so. Ich könnte das, glaube ich, tatsächlich ganz gut machen. Naja,
Siehst du mal.
anyway. ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir wieder aufnehmen. Ich habe es vermisst. Und du?
Same, 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 same. Wir hatten auch irgendwie unseren Urlaub so getaktet, dass wir beide einfach jeweils sehr lange weg waren.
Ja.
Konnten jetzt aber bestimmt auch wieder neue Energie tanken. Ich zumindest, ich hatte den schönsten Urlaub ever, ey. 10 von 10.
Okay, cool.
Richtig, es war richtig toll. Und ich habe aber natürlich jeden Tag an den Story of My Limo Podcast gedacht und ihn sehr vermisst. Von ihm
Okay.
geträumt,
Ich
dich
hoffe, das
vermisst.
hast du auch von mir geträumt?
Ja, Katharina.
Ja.
In schönen Momenten. Nein, ich freue mich jetzt auch sehr wieder. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen unser gesellschaftlicher Jammer-Podcast, was ich sehr liebe, wo man sich auch einfach mal über Dinge beschweren kann,
Ich kann
die
mir
so im
richtig
Leben
vorstellen, wie
laufen.
so Menschen, die den dann hören, dann so sagen: Boah, ey, Girls, Alter, reißt euch mal zusammen. Was ist eigentlich bei euch nicht richtig so? Merkt ihr euch noch? Nee, aber ich finde es schon so relevant, was wir hier besprechen,
Auf
sonst
jeden
wäre auch
Fall.
blöd.
Auf
Wäre auch
jeden
blöd.
Fall. Wir kriegen ja auch immer wieder die Rückmeldung, hey, ich habe mich da voll drin wiedererkannt. Das ist ja eigentlich
Ja.
eine schöne Rückmeldung, ein schönes Kompliment. Denn
Ja.
wir wollen euch nicht nur mit unseren lustigen Geschichten den Alltag versüßen, sondern euch auch das Gefühl geben, hey, you're not alone.
Ja,
Genau.
richtig. Deswegen sprechen wir heute zum Start der quasi, sagen wir mal, fast neuen Staffel vom
Yes.
Story of My Limo Podcast. Das Thema Panic Years, Panikjahre. Charlotte, magst du erklären, was das ist? Wollen wir es zusammen erklären?
Ja, die Panikjahre, den Begriff haben wir uns nicht ausgedacht. Der ist
Nee.
uns medial reingespült worden. Da gibt es auch ein Buch von einer Journalistin drüber, Panic Years, wo man jetzt fairerweise dazu sagen muss, ich habe es noch nicht gelesen. Kati ist schon ziemlich weit durch, ist so mittelüberzeugt. Aber was uns überzeugt hat, ist, dass diese Frau die Jahre einer Frau, die so, sagen wir mal, Ende 20 bis Ende 30 ungefähr gehen, sozusagen als neue Kategorie überhaupt erstmal benannt hat. Denn eine Frau hat eigentlich meistens nur zwei Phasen, über die im Leben groß gesprochen wird, nämlich einmal die Pubertät, wie ist es sozusagen zur Frau zu werden? Und dann gibt es dann irgendwie nochmal diesen Punkt von Wechseljahre und was ist, wenn sozusagen der ganze Spaß dann wieder vorbei ist und man jetzt irgendwie in das ältere Alter übertritt. Und sie hat aber gesagt, das reicht nicht, sondern es gibt auch einen sehr, sehr wichtigen Zeitraum im Leben einer Frau, die Panikjahre, die eben über so ganz viele Dinge entscheiden. Oder in diesem Alter werden sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, die sich auf das ganze Leben auswirken. Zum Beispiel, weiß ich nicht, möchte ich Kinder, kann ich Kinder bekommen? Das sind Fragen, die man
Wenn
sich eben,
ja, mit
genau,
wem?
mit Wicken, ganz genau, das sind
Wann?
Fragen, die man sich eben mit Ende 20 stellt, aber bestimmt nicht in der Pubertät oder auch nicht mit Anfang 20 und dann mit 50 dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja. Genau, um das noch nachzutragen, sie heißt, und ich werde es bestimmt falsch aussprechen, weil mein Englisch ist ja very good.
Yes.
Nelf. Also Nell, und der Nachname ist, also er wird Fritzel geschrieben. Also Fritzell,
Vielleicht Nell Frisell?
Frizzell,
Nell
ja,
Frisell? We're not sure. Ja.
Nell Frizzell.
Aber ja, ich finde trotzdem dieses drauf aufmerksam machen auf die Panikjahre,
Voll.
finde ich irgendwie sehr klug. Da sind wir auch nicht selbst drauf gekommen, sondern eine liebe Freundin von uns ist über einen Artikel von dieser Frau gestoßen und
Und das ist wieder die
daraufhin
liebe Freundin
eine
Karin.
Karin.
Schon immer unser Sidekick ist hier in
Das
diesem
stimmt.
Podcast
Eigentlich müssen wir mal Karin hier reinholen und
einladen, ja.
interviewen über
Aber
irgendein Thema. Karin, wenn du das hier hörst, was du tust, wir brauchen dich bald hier, damit die Leute dich mal kennenlernen. Das kann
ja.
ja nicht sein, dass wir dich jede zweite Folge erwähnen.
Unsere liebe Freundin Karin.
Ja. Ja, wir sind in den Panikjahren, laut Definition, Katharina. Aber wirklich ganz genau sind wir in denen. Was hast du schon Panikanfälle gehabt? Kommen sie? Oder ist dir das irgendwie vollkommen unbekannt, dieses Gefühl von, Mensch, ich muss jetzt irgendwie so ein paar lebensentscheidende Entscheidungen treffen, sonst ist vorbei.
Witzigerweise ist mir das, also es ist mir absolut nicht unbekannt, aber ich hatte diese Jahre schon viel früher, also schon viel zu früh. Und ich weiß auch noch, wenn ich dann mit
20.
Meinen... ja, komm, also wann kam ich auf dich zu? Ich glaube bestimmt schon mit 24, 25. Ja. Wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe.
Aber was ist genau?
Da ging's. Oh nein, jetzt klingelt hier, apropos lustig, mein Pillenwecker.
Ich glaube, da sind noch keine Kinder aktuell in Planung.
Aktuell hast du wird noch verhütet.
Sehr gut, ja.
Genau. Nein, tatsächlich war das so mit, als ich Single war. Das war ich ja irgendwie sehr eine ganz gute Weile, wo ich keine so richtig ernsthafte Beziehung geführt habe, was ja eigentlich total normal ist, aber irgendwie hatte ich den Drang, naja, ich will, also halt aus Selbstwertunsicherheit, dies, das, Ananas, ne, was man so kennt, dann in eine Beziehung reinzugehen und wollte das irgendwie alles festzurren. Also ich habe ganz viel Halt gesucht, im Außen, wie man heute so schön sagt, in der achtsamen Community. Und halt nicht bei mir selbst. Und dann wollte ich halt auch einfach so diese schöne Vorstellung von einer Familie, von zwei Kindern und einem Golden Retriever. Das war wirklich, also da dachte ich, das ist die Erfüllung.
Ja, ja.
Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht so richtig, das hat sich komplett gewandelt, ne? Also ich bin aktuell super unsicher, ob ich überhaupt Kinder möchte, beziehungsweise ich habe für mich schon entschieden, also das, oder ich bin mir sehr sicher, sag niemals nie, oder du weißt schon, aber dass ich auch nur ein Kind möchte, wenn dann überhaupt, und habe deswegen nicht diese Panik in Sachen, es muss jetzt passieren und ich habe irgendwie eine Timeline, sondern ich habe diese, ja, was wir eben schon beschrieben haben, so soll ich nicht, wann, so.
Ja.
Ob überhaupt, genau. Das habe ich mich sehr oft wiederholt. Nee, wie geht's dir denn damit?
Gar nicht. Nee, ich habe, bevor ich von mir anfange zu sprechen, habe ich noch eine Rückfrage. Kannst du das auf irgendwas zurückführen? Warum jetzt eine gewisse Gelassenheit jetzt im Vergleich zu Mitte 20, wo, also jetzt so aus meinem Umfeld heraus oder auch wenn ich auf mich selbst gucke, wo Kinder so eine abstrakte, also zum Beispiel Kinder so eine sehr abstrakte Vorstellung sind und so, ja, ach, irgendwann mal, aber. Wo es noch nicht so akut ist, was hat dich jetzt irgendwie da ein bisschen zur Ruhe gebracht?
Ich glaube halt tatsächlich die erste schmerzhafte Trennung einer ernsthaften Beziehung, die hier auch schon sehr oft thematisiert wurde, Folge 2 dieses Podcasts,
ja.
Wo halt dieses Kartenhaus auch wirklich zusammengefallen ist, weil da hatte ich ganz, ganz dolle überall immer versucht, alles zusammenzuhalten, was eigentlich schon ganz krass gewackelt hat, und wollte unbedingt halt für mich selbst, nicht mal für andere, sondern für mich selbst dieses Bild von, wir führen jetzt hier eine ganz tolle Beziehung, die ist sehr stabil und dann wird dann und dann das Kind kommen und dann ist alles toll. Und ich habe halt gemerkt, dass ich ganz, ganz viel daran festgehalten habe, dass wenn das eintritt, also erst dachte ich, okay, wenn ich jetzt einen Freund habe, dann ist das Leben schön. Und dann, okay, wenn wir dann zusammengezogen sind, dann ist es auch nochmal richtig viel geiler, das Leben. Ja. Und genau, und dann mit Familie, dann ist man quasi vollkommen. Ja. Diese Gedanken hatte ich schon. Und ich kann das auch total verstehen, warum ich die hatte, weil das wird ja schon auch gesellschaftlich oft erzählt, diese Geschichte. Und es ist bestimmt auch schön. Aber ich bin heute einfach, also genau, als das dann alles zerflogen ist und ich gemerkt habe, okay, ich muss mir jetzt selber wieder was aufbauen, ich muss mich auf mich selbst verlassen und mir da auch selbst den Druck rausgenommen habe, frag mich jetzt aber nicht wie. Ich glaube, diese Erwartungshaltung ans Leben, die habe ich zurückgeschraubt. Das soll gar nicht so negativ klingen, aber ich glaube, das war so dieses, okay, das Leben kann sich wirklich von heute auf morgen ändern.
Ja.
Ist einfach so. Und ich kann es nicht kontrollieren. Und ich wollte ganz, ganz viel Kontrolle. Und ich glaube, mittlerweile kann ich da ein bisschen von weiter heraus draufblicken und mir denken, beides hat irgendwie bestimmt schöne Seiten, positive Seiten und beides hat aber auch negative Seiten.
Ja.
Also ich hatte einfach nochmal mehr Zeit, ein bisschen erwachsener, will ich mal sagen, und ein bisschen reifer einfach auf dieses ganze Thema drauf zu gucken. Ja, so würde ich das jetzt zusammenfassen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr.
Nö, gar nicht. Das klingt nach einer, jetzt mal aus meiner Perspektive gesprochen, nach einer sehr gesunden Entwicklung. Denn du hast vollkommen recht, ich konnte das damals gar nicht nachvollziehen, wenn du mit diesen Wünschen kamst. Aber ich glaube, weil ich da auch in einem ganz anderen Punkt irgendwie war und dass diese ganzen Themen mir irgendwie zu dem Zeitpunkt noch so abstrakt vorkamen und vielleicht ein Stück weit auch Angst gemacht haben, darüber dann im Genauen nachzudenken, ob ich mal zum Beispiel Mutter sein möchte oder nicht, dass ich ja mich da nicht so reinfühlen konnte, glaube ich. Mir ist natürlich trotzdem versucht habe, da irgendwie empathisch mich reinzudenken, aber ja, damals war es einfach noch sehr weit weg für mich. Und vielleicht auch der Unterschied, es klingt jetzt so blöd, aber ich bin ja quasi in der klassischen kleinbürgerlichen Familie groß geworden. Mit zwei, ne, zu drei Kinder im Haus groß geworden, mit Eltern. Und ich liebe meine Familie sehr, aber diese Geschichte von, wenn dann erstmal X, Y und Z in meinem Leben eintreten, genau, Partner, und dann kriegt man ein Baby zusammen und dann wohnt man zusammen, dann kauft man sich irgendwie die Reihenhaushälfte. Ich weiß sozusagen, wie es dann in der Reihenhaushälfte selber auch aussehen kann.
Genau, das wusste ich halt nie.
Genau, ja. Und wo es halt da auch bröckeln kann oder was es auch einfach für Konflikte gibt, innerfamiliär, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber ich wusste, dass sozusagen nur die Erfüllung, sozusagen diese Checkliste einfach abzuhaken, einen noch lange nicht glücklich macht. Oder ja, dass auch Leute genau diesen Weg gegangen sind und sich dann wundern, warum sie das nicht glücklich macht.
Ja, genau.
Ich bin wahnsinnig froh, auf der Welt zu sein. Ich bin die Letzte bei uns drei Kindern, aber ich habe mir manchmal schon auch gedacht, so, ey, krass, ich glaube vor allem auch, also meine Eltern mussten schon auch viel dafür einstecken, so viele Kinder großzuziehen.
Ja.
Und das haben sie freiwillig gemacht, deswegen sehe ich da, also ne, ich fühle da keine Schuld jetzt auf meiner Seite. Ich kann nichts dafür, dass ich geboren wurde und wie gesagt, bin da sehr dankbar, aber sie haben halt auch echt an eigenen Träumen und Wünschen, die wurden halt auch an bestimmten Stellen beschnitten. Und ich frage mich manchmal einfach bei Ihnen, ich glaube, wir wurden sehr, also sehr bewusst wurden wir drei Kinder geboren, aber ich glaube, bestimmte Langzeitfolgen, nenne ich es jetzt mal daraus, hatten Sie, glaube ich, damals nicht so im Blick, was ich vollkommen in Ordnung finde. Das ist auch nochmal eine andere Generation, wo auch nochmal andere Werte höher gehalten wurden. Aber ich, ja, mich da schon manchmal gefragt habe, auch vor allem im Hinblick auf meine Mutter, ob vielleicht ein Kind weniger ist, nicht auch okay gewesen wäre so. Ja, weil man eben einfach eine sehr lange Zeit sehr viel von sich selbst aufgibt.
Ja, das.
Ja. Ja. Aber ich, ne, kann so sein, kann auch anders sein. Ist ja auch eine Frage, wie man seine Familie irgendwie pflegen will. Aber ich meine, mit den Panikjahren, da hängen ja auch noch mal abseits vom Kinderhaben, yes or no, auch noch andere Fragen mit zusammen, die mich auch aktuell umtreiben. Ist ja dieses ganze Gefühl von gesettelt sein. Also zum Beispiel, ich habe den Beruf, den ich jetzt irgendwie für immer machen will, oder ich wohne in der Stadt, die sich jetzt irgendwie für mich richtig anfühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so im letzten halben Jahr, jetzt gerade entspanne ich mich wieder mehr, aber dass ich so die Panic Years, dass ich hatte sie richtig stark.
Ja.
Weil ich mich ganz, ganz viel gefragt habe, eben genau, ist es jetzt das Leben, was ich führen will? Wird es so für immer bleiben? Und ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass ich auch mein ganzes Studium hindurch eigentlich sehr unsettled war. Also ich war ja zum Beispiel auch teilweise lange in einer Beziehung, aber die war auch relativ Drama irgendwie, ne, viel auf und ab. Das hat sich eigentlich nie nach so richtigen Settledown angefühlt. Und dann im Master, ich bin einfach ultra viel umgezogen, allein solche Aspekte.
Ja.
Dann habe ich relativ weit ja auch weg von noch anderen Freunden und Familie gewohnt. Das heißt, ich bin auch irgendwie in Deutschland immer viel unterwegs gewesen und hatte eigentlich nie so dieses Gefühl von Stillstand, was ich einerseits wollte, weil ich da Bock drauf hatte und irgendwie auch das Gefühl hatte, hey, jetzt ist das richtige Alter, das zu tun. Aber jetzt bin ich zum ersten Mal, eigentlich seitdem ich ausgezogen bin, seit 2 Jahren so richtig gesettelt. So, ich habe einen festen Job. Ich wohne mit meinem Partner zusammen. Freunde um mich herum eben. Es gibt jetzt Freundinnen, die Kinder bekommen, die jetzt heiraten. Und es ist gar nicht so, dass ich jetzt sofort heiraten will und jetzt schwanger sein möchte. Aber es ist so ein bisschen das Gefühl von, wenn das Leben jetzt so weiterläuft, wird das einfach passieren in den nächsten Jahren. Und das hat mich irgendwie innerlich in so eine Krise gestürzt, weil ich dachte, ist das wirklich das, was ich führen möchte? Und dann habe ich so komische, abstrakte Bilder in meinem Kopf von, dass ich mir das schon mega gut vorstellen kann, gemeinsam mit meinem Partner, irgendwie so ein Kind, was ein bisschen ich ist, aber auch nicht wirklich, sondern so ein ganz neues, eigenes Menschlein, neues Individuum, und ich darf das begleiten. Aber genau, muss dafür natürlich auch ein Stück weit eben auch einstecken, ne? Weil es dann halt eben, ich kann ja nicht jeden Tag so lange pennen, wie ich irgendwie Bock habe. Und ja, weiß ich nicht. Also ich hatte die Panikjahre sehr, sehr stark im letzten halben Jahr, weil ich das Gefühl hatte von, das sind so große Entscheidungen, und wenn ich die einmal gefällt habe, dann gibt es halt kein Zurück mehr.
Nee, aber hast du nicht auch so ein bisschen, also gehe ich so voll mit, aber hast du nicht auch so ein bisschen, also so geht es mir nämlich, ich denke mir halt auch, und das klingt jetzt sehr plakativ, aber in was für eine Welt soll man denn halt auch dann sein Kind da also reingebären, reingeben, weil ich mir halt echt so denke, okay, also die Sache mit dem Klimawandel. Jetzt mal, das wird nicht angenehm. Also da kann man jetzt vielleicht noch so ein bisschen das Ruder rumreißen, so gerade so, wenn sich alle ein bisschen anstrengen, was sie ja aber bekanntermaßen jetzt auch nicht so gerne tun. Und dann, also es gibt einen Rechtsruck in ganz Europa. Bei uns sind die, also das ist mir alles, wo ich mir so denke, boah, ey, weiß ich gar nicht. Wie soll das, was soll ich, wo soll das denn, in welcher Welt soll das leben und habe ich da Bock drauf? Also. Ja, das sind jetzt sehr große Fragen, die ich da auch mache, aber das ist auch schon wirklich für mich so, wo ich so denke, warum sollte ich, warum? Also dann denke ich mir, das ist jetzt vielleicht auch ein naiver Gedanke, aber dann denke ich mir so, es gibt schon wirklich sehr, sehr viele Kinder, die kein Zuhause haben. Dann kann man halt, wenn es schon eins da ist, ja auch adoptieren. Da hat man dann natürlich nicht so dieses, okay, ich sehe mich da an dem Kind und es ist, man hat es, ne, diese ganze Schwangerschaft ist bestimmt auch krass intensiv, so wie man das so hört. Aber genau. Das finde ich halt irgendwie, das finde ich total schwierig. Ich habe gerade das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, let's go, lass es uns versuchen, ist ja auch nicht mal, ist ja nicht mal irgendwie, ne, gesagt, dass das dann auch alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber ich finde das echt schwierig. Vielleicht bin ich da gerade so pessimistisch drauf, aber ich fand jetzt auch in der letzten Zeit nicht so viel Grund für Optimismus, wenn ich Nachrichten geguckt habe. Ich habe wieder angefangen, Nachrichten zu gucken. Das tut mir nicht
Ein
gut. Ich
Fehler,
habe
lass
hier
das,
mal sehr
ne?
lange
Spaß.
aufgehört.
Nee, es ist wirklich,
Ja.
man kriegt dann einfach nur Panik. Da kriegt man dann wirklich Panik, aber nicht
Ja.
Panic Years, sondern Panik, wo soll das alles hinführen?
Ja.
Ja, ich kenne diese Gedanken, die habe ich nicht mehr so stark. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gefasst, aber aus einem sehr, vielleicht ein Stück weit naiven Grund. Irgendwie steckt es in uns Menschen oder in der Menschheit selbst drin, dass wir irgendwie immer das Gefühl haben, jetzt ist es soweit, jetzt ist die Apokalypse, steht kurz bevor und alles ist vorbei und unsere Staaten werden zerfallen und es wird Bürgerkrieg herrschen und genau, der Klimawandel wird uns alle dahin raffen. Ich sage nicht, dass das nicht so sein kann und sein wird, also zum Beispiel allein Klimawandel, wie sich das jetzt in, ich weiß nicht, in 50 Jahren, wie es dann auf unserer Welt aussieht, was das politisch bedeuten wird. Ultra viele geflüchtete Menschen, die natürlich bei ihren alten Heimaten zerstört werden,
Ja.
die ein neues Zuhause suchen. Also es wird alles höchstgradig unbequem. Aber dann denke ich mir manchmal so, jo, keine Ahnung, unsere Großeltern sind halt irgendwie so Nachkriegszeit groß geworden. Die haben irgendwie am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn irgendwie echt krasser Krieg herrscht. Und das spüren auch Menschen heutzutage noch, die vor Krieg fliehen. Und wenn jetzt irgendwie sich die ganze Menschheit kollektiv dazu entscheidet, dieses Leben ist nicht lebenswert genug, weil es halt immer wieder einfach, genau, einfach extrem schlimme Dinge passieren. Ich sag mal so, ich bin philosophisch davon einfach nicht so richtig überzeugt, weil Menschen schon immer irgendwie extrem schlimme Dinge ertragen mussten und trotzdem das Leben als Wert an sich immer weitergegangen ist, ob gewollt oder ungewollt. Ich habe nur das Gefühl, wir sind eine der ersten Generationen, die sich ziemlich aktiv dafür oder dagegen entscheiden kann, ob es weiter sozusagen an diesem Spiel teilnehmen will. weil
Ja,
wir halt
voll.
verhüten können.
Das ist ein
Und ich
Privileg,
glaube,
ja.
das ist ein genau, es ist ein Privileg, aber es ist auch eine krasse Verantwortung auf einmal, weil, weiß ich nicht, blöd gesagt, die Frauen in den Generationen vor uns, also ich sage jetzt mal Großmütter und darüber hinaus, die konnten sich diese Frage gar nicht so richtig stellen, weil wenn sie halt schwanger geworden sind, sind sie schwanger geworden. Und jetzt sind wir sozusagen noch vor eine moralische Frage gestellt, so im Sinne von, oh, ist es überhaupt noch verantwortlich, ein Kind in diese Welt zu setzen? Ich würde immer sagen, so generell sage ich erstmal ja dazu. Nur du musst sozusagen dann selbst damit klarkommen, dass dein Kind, also ich glaube, ich habe nicht diesen Fortschrittsglauben im Sinne von, wenn ich ein Kind bekomme, kann ich dem garantieren, dass es mal besser leben wird als ich. Das
Ja.
wird wahrscheinlich nicht passieren. So wie meine Eltern ja auch gedacht haben, oh, wenn wir Kinder bekommen, denen wird es mal besser gehen. Und dann merke ich jetzt schon, dass sie innerlich am Verzweifeln sind, zum Beispiel, dass beruflich wir auf jeden Fall viel prekärer arbeiten als sie so alt waren wie wir. Und das überrascht sie und das verwundert sie und sie haben sich das anders vorgestellt. Und trotzdem würde ich sagen, hey, all good, ich bin ja im Vergleich, habe ich echt noch ein sehr schönes Leben. Und ich sag mal so, auch wenn das Leben für sehr viele Menschen sehr schlimm werden wird in den nächsten Jahrzehnten oder schon aktuell sehr schlimm ist, habe ich irgendwie noch so den Mut und die Hoffnung irgendwie, dass es sich trotzdem dafür lohnt zu kämpfen. Und deswegen bin ich da auf einer philosophischen Ebene erstmal sozusagen dabei beim Kinderkriegen. Genau, ob das am Ende klappt oder nicht, weiß ich jetzt bei meinem Körper nicht, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich weiß nicht, Maltinien Kim, die liebe ich ja sehr doll und die kriegt jetzt auch ihr zweites Kind und die war auch mal in irgendeinem Podcast zu Gast, wo sie eben auch genau das gefragt wurde. Hey, du beschäftigst dich so viel, zum Beispiel auch mit Klimawandel und diesen ganzen Folgen. Und du bist trotzdem in Anführungszeichen so mutig und kriegst noch zwei Kinder. Und da hat sie dann eben auch was sehr Schönes. Ich krieg's jetzt nicht mal zusammen geantwortet, wo ich, und es war wirklich mein Gedanke, okay, wenn selbst jemand wie Maltin ein Kind noch Kinder kriegt, dann kann ich das auch für mich verantworten und
Ja,
irgendwie da
cute.
versuchen, mein Bestes zu geben,
Ja.
wenn es denn mal dann soweit ist. Und ich eben auch Menschen kenne, die definitiv in viel Krisen, also schon krassere Krisen in den vergangenen Jahren überstanden haben und jetzt trotzdem Kinder kriegen, weil sie eben die Hoffnung.
Aber, okay, aber kannst du zusammenfassen, was sie gesagt hat, die Mai?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist schon einfach auch so ein bisschen, ja, das Leben als Wert an sich irgendwie zu betrachten und das als lebenswert zu erachten. Ja. Aber ich glaube, genau, ich glaube, das ist ein bisschen so eine philosophische Einstellung. Ich kann auch total verstehen, wenn man sagt, weil man dann ja eben nicht nur noch für sich selbst die Verantwortung trägt, ein halbwegs okayes Leben zu führen, mit
Ja.
allen den Krisen, die da kommen, sondern dann bist du auch noch dafür verantwortlich, noch für eine jüngere Generation.
Voll,
Und das ist
voll.
natürlich auch ein Druck, wo ich vollkommen nachvollziehen kann, dass man sagt, ey, will ich nicht. Will ich nicht,
Ja.
kann ich nicht. Kann ich mega gut nachvollziehen.
Ja. Was ich da auf jeden Fall noch habe, und das finde ich irgendwie, das ist auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, wie stark da meine Gedanken oder meine Zweifel, wie groß die da werden. Und das ist tatsächlich so ein bisschen diese Dysfunktionalität innerhalb meiner Familie, ohne dass ich da jetzt weiter drauf eingehen will. Die mir bestimmte Dinge mitgegeben haben und insbesondere meine Mutter, an denen ich heute noch stark zu knabbern habe.
Ja.
Und wo ich besonders im Zusammenleben mit meinem Freund und auch wenn ich das gar nicht möchte und mich ganz, ganz krass gegen wehre, manchmal echt in einer sehr abgeschwächten Form zum Glück, aber schon Facetten an Verhaltensweisen und so weiter, an mir entdecke. Und ich
Ja.
glaube, so meine größte Angst wäre halt echt, wenn ich dann sage, okay, ich möchte ein Kind, ich möchte, ich glaube an das Leben und daran, dass alles gut wird, dass ich dann so voll das schlechte Gewissen habe, weil ich merke, ich krieg's gar nicht gehandelt, den Teil rauszulassen in der Erziehung, den ich niemals, niemals weitergeben wollte. Und das macht mir auch richtig krass, also schon Druck. Also da, wo ich so denke, boah, nee, dann stehe ich da und denke so, boah, diese Fehler wollte ich niemals machen. Und jetzt mache ich die halt einfach. Weißt wie?
Voll, ich glaube, das ist. Die meisten sagen sich wahrscheinlich, oh, ich werde es auf jeden Fall mal voll anders machen als meine Eltern, weil sie natürlich als eigene Kinder sehr stark analysiert haben, was da irgendwie gut und was halt auch nicht so gut in der Erziehung lief. Auch da denke ich, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen Gelassenheit üben. Hey, wenn ich halt ein Kind bekomme, werde ich Fehler machen. in der Partnerschaft werden wir Fehler zusammen machen. Vielleicht kriegen wir es auch zu zweit einfach nicht so gut hin. Dann muss man sich trennen, wenn man dann das Kind besser erzogen bekommt. Keine Ahnung. Und eben davor gewahr sein, ja, und ich werde eventuell auch Verhaltensmuster entwickeln, die ich selber übelst gehasst habe bei meinen Eltern. Oder genau, bei einem Elternteil. Aber ich glaube, du bist ja ein ganzes Stück an der Stelle schon mal weiter, indem du das überhaupt als Probleme adressierst und indem du das versuchst, für dich im Grunde genommen an sehr vielen Stellen zu analysieren, klarzukriegen, hey, warum verhalte ich mich in manchen Situationen überhaupt, wie ich mich verhalte? Ich habe das Gefühl, das ist auch ein sehr neues Nachdenken über sich selbst, was uns jetzt sozusagen die armen Boomer kommen da jetzt erst so langsam drauf und fluten jetzt die Therapiepraxen, haben sich aber halt vielleicht auch teilweise ein bisschen, jetzt fangen sie sich zu spät an, die Sachen bei sich selbst anzuschauen, wo ich mir manchmal auch so denke, ist ja eigentlich crazy, oder? Aber die Boomer, das sind die Kinder der Nachkriegsgeneration. Ey, ich will nicht wissen, was für ultra viele Traumata da jetzt auch einfach weitergegeben werden.
Absolut.
Und finde das eigentlich schön, dass jetzt in unserer Generation es ja so ein Stück weit eben, dass man sich seine Wunden anschauen darf und auch darüber reden darf, dass das aus so dieser Stigma-Ecke irgendwie rausgeholt wird und es behandelt werden darf. Deswegen habe ich da eigentlich blöd gesagt, große Hoffnung, dass wenn du jetzt zum Beispiel oder eigentlich Zuversicht, dass wenn du jetzt ein Kind bekommen würdest und du Sachen an dir beobachten solltest, du da selber dir einen Spiegel vorhältst und du, glaube ich, auch ein reflektiertes Umfeld, zum Beispiel in Form deines Partners oder auch Freundin, hättest, die dann dir eben auch sagen, so, ey Girl, fühlst du es eigentlich noch so, ne? In freundlicheren Worten vielleicht, aber ich glaube, dieses Korrektiv, dass wir uns das trauen, irgendwie auch in unserem Umfeld zu machen, ich glaube, ja, weiß ich nicht, ich bin da eigentlich zuversichtlich, kann da aber trotzdem deine Ängste nachvollziehen. Umso älter ich werde, immer mal wieder so komische Schrullen, die ich bei meinen Eltern gesehen habe, auch immer denke, oh Gott, Jesus Christus, Maria, ey, ich mache das ja selber jetzt genauso.
Was zum Beispiel?
Das sind so Kleinigkeiten, aber zum Beispiel wie, ich entdecke schon so Mini-Ähnlichkeiten im Verhalten, zum Beispiel wie mein Vater mit Geld umgeht, das habe ich mir total stark von ihm abgeguckt. Mein Umgang mit Geld, aber sowohl im guten als auch im schlechten Sinn. Ich versuche da jetzt teilweise, zum Beispiel mein Vater gibt überhaupt kein Trinkgeld, also wirklich keins, so gut wie keins. Er rundet so quasi auf einen Euro auf.
Oh.
Und ich verstehe total, woher das kommt. Es ist halt so dieses, der hatte halt kein Geld, als er selber jung war und ist auch arm aufgewachsen. Und als Studi musste er halt echt gucken, dass so das BAföG reicht. Und das war ja irgendwie in den 70er Jahren, das waren einfach nochmal andere Zeiten so, ne? Das ist einfach ein sehr, sehr genügsamer und sparsamer Mensch. Aber deswegen ist so etwas, was sozusagen außerhalb von einem, ich sag mal, einer Regel fällt. Ne? Trinkgeld, es gibt ja keine richtige Regel, was angemessen ist und was nicht. Und das steht nicht als klare Zahl unter einer Rechnung drunter. Das heißt, du musst sozusagen nach Gefühl entscheiden, was sozusagen ein angemessenes Trinkgeld ist und was nicht. Und dann ist es gegebenenfalls, aber dann ist es gegebenenfalls eher mal ein bisschen was weniger als zu viel. Und das habe ich mir auch übelst abgeguckt und habe eine Zeit lang auch mega wenig Trinkgeld gegeben, weil genau, es gab einfach nicht so dieses, ich kann auch nicht verhandeln auf dem Markt oder sowas. Ich hasse das. Was? Die Tomate kosten Euro, wunderbar, den kriegst du. Aber wenn wir jetzt auch noch darüber diskutieren müssten, was diese Tomate kosten könnte, macht mich das vollkommen fertig. So bin ich einfach nicht sozialisiert. Aber ich glaube, sowohl du als auch mein Bruder haben mir da mal gesteckt, dass es einfach unhöflich ist, einfach so wenig Trinkgeld zu geben. Und da versuche ich zum Beispiel sehr stark gegen zu agieren und angemessenes Trinkgeld zu geben. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber da merke ich total, wo es halt herkommt. Und da hat man sich halt einfach frühkindlich Verhaltensweisen einfach abgeguckt. Oder auch so andere Sachen, auch wirklich, wenn wir essen waren, war mit meinem Vater auch immer die Regel, es gibt nur ein Getränk, weil Getränke sind halt sehr teuer. Ey, wirklich, ich bin im Restaurant so und alles in mir verkrampft sich, wenn jemand sich ein zweites Getränk bestellt.
Das habe ich aber auch lustigerweise. Die unausgesprochene Regel gab es bei uns irgendwie auch.
Ja.
Also vielleicht nochmal ein Absacker dann, ne? Also der Schnaps am Ende, der ist dann noch so okay. Oder, aber ja, das stimmt. Das habe ich auch so ein bisschen. So ein Getränk reicht doch. Ich kriege auch immer so Schnappatmung, wenn mein Freund dann irgendwie so ganz selbstverständlich
noch
so
eine
voll
Cola.
Die Cola so hinterschüttet. Und ich bin dann immer so.
Genau. Es geht gar nicht für mich. Naja, egal. Ja. Nochmal zurück zum Thema Panikjahre. Ich glaube, was auch generell die Panik auslöst, habe ich jetzt so für mich erkannt, ist, dass es so wenig alternative Erzählungen gibt.
Ja.
Ich glaube, es würde mich auch nicht so stressen, wenn es eben auch einfach mal, genau, die, zum Beispiel die coole Erzählung von der Single-Frau in ihren 40ern. Sowas zum Beispiel.
Gibt's
ohne
nicht.
Kinder und vielleicht auch, und vor allem gibt es auch immer so wenige Alternativen. Wenn eine Frau schon keine Kinder hat und keine erfüllende Partnerschaft, dann muss sie ja zumindest voll das geile Karrierebiest sein.
Ja.
So, wo ich mir so denke, ey, ich möchte aber vielleicht auch mal die Erzählung haben in meinem Umfeld oder gerne auch in einem Film, I don't care, von der Frau, die einen okayen Job hat, aber zum Beispiel irgendwie einen tollen Freundeskreis oder was auch immer. Ja. Ich finde, es gibt irgendwie nur so eine Schlagrichtung.
Ja.
Und ich glaube, das löst auch die Panik aus, weil wenn man dann eben nicht den Partner hat oder die Partnerin, nicht das Kind, dann wird man halt mitleidig angeschaut irgendwann mit 40, Mitte 40.
Voll.
Und dann hat man sozusagen, was, dann bist du nicht mal irgendwie, keine Ahnung, hohes Tier im Verlagswesen, was ist denn da passiert? Du hast doch alle Zeit der Welt, du hast doch kein Kind.
Ja, genau.
Also es gibt immer nur so dieses Entweder-Oder und das, weiß ich nicht, das macht mir dann Druck, weil ich so denke, es müsste halt das eine oder das andere passieren. Sozusagen, wenn ich keine Kinder bekomme, dann muss es zumindest so beruflich übelst abgehen bei mir.
Krasse Karriere.
Und da denke ich mir manchmal so, ey, vielleicht auch einfach nicht. Und zum Beispiel war ich gestern auf der Hochzeit von einem befreundeten Paar, die ich beide auch ultra lieb habe. Und da dachte ich auch so, ey, wie schön, was für ein schönes Leben habe ich eigentlich, dass ich hier auf so eine tolle Feier eingeladen bin mit so netten Menschen hier in meinem Umfeld und das ist jetzt mal rausgenommen von allem, was sozusagen auf der Checkliste stehen sollte von bist du in einer Beziehung, hast du Kinder, bist du verheiratet, hast du eine geile Karriere, sondern es war einfach nur so mal so dieses mit dabei sein zu dürfen in dem Leben auch von anderen Menschen und da teil sein zu dürfen und geschätzt zu sein und irgendwie geliebt zu fühlen, obwohl es an dem Tag ja überhaupt nicht um mich ging. Das war trotzdem so ganz stark so gestern, so dieses Gefühl, wo ich so dachte, so ey, das ist doch eigentlich nice alles hier.
Ja, und kann das dann auch nicht einfach mal reichen. Ne? Das ist schon super wertvoll. Das wird einem so aberkannt, ne? Das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so an der Bubble liegt, aber ich finde auch, dass ich ganz oft merke, alter Kathi, halt, stopp, du hast so ein schönes Leben eigentlich. Du hast so viele Menschen, die dich wirklich gern haben, also doch, davon gehe ich einfach stark aus.
Ja, ich glaube auch.
So, die ich auch wirklich gern haben kann, denen ich ganz viel Liebe schenke, ne?
Ja.
Wo ich irgendwie mich wirklich gar nicht, also so darf das eigentlich auch einfach ausreichen, so. Und halt irgendwie so ein paar Hobbys, so ein Podcast und so mit meiner besten Freundin, das ist doch mega
einfach
cool.
Schön. Einfach mega cool. Voll. Ja.
Und das denke ich halt auch, dass vor allem, wenn man selber innerlich, wenn man das nicht will und es dann doch macht, aus welchen Gründen auch immer, so eine Checkliste füllt, die endet ja auch nie, ne?
Nee.
Also, weil, das hat eine Freundin von mir auch gesagt, wenn du dann den Job hast, den guten, ne? Okay, dann muss der Partner her, dann ist der Partner da, dann muss man da irgendwie zusammenziehen, dann muss man Kinder kriegen, wann kommt die Hochzeit oder andersrum, ne? Wann ist das Haus da, wann ist das Auto da, wann ist das zweite Auto da, jetzt mal übertrieben gesagt.
Ja,
ne?
Ja.
Also, es ist halt irgendwie.
Und wenn du die Kinder hast, dann geht's ja, da hört's da auch nicht auf, sondern dann erwartet dein Umfeld, dass auch die Kinder wiederum irgendwann performen.
Ja,
oh, eben. Geht denn dein Kind in die weiterführende Schule? Was? Das geht nicht aufs Gymnasium?
Ja. Hm.
Habt ihr wohl euer Kind nicht gut genug erzogen, dass es jetzt ein kluges Kind ist? So, what the fuck? Also, es hört nicht auf, dass du das Gefühl hast, dauernd so einen Performance-Druck zu haben.
Absolut.
Außer man scheißt halt auf den Performance-Druck und sagt so, ey, ich lebe mein Leben so, wie ich das für richtig halte, so, und ihr könnt mich halt.
Ja, voll. Voll. Und da bin ich halt so, also um nochmal auf die Kinderfrage zu gehen, ich war mir ja in den ersten 20ern warum kann ich heute eigentlich nicht reden? Also mit Anfang 20 war ich mir sehr sicher, dass ich unbedingt zwei Kinder will. Und das war halt einfach, wir haben darüber ja auch schon mal mit Janina gesprochen in einer Folge, dieser Schalter, sie hat ja immer von dem Schalter gesprochen, der war halt einfach umgekippt auf, ja, ich möchte Kinder.
Ja.
Und bei mir ist es schon so, an sich habe ich da auch eine gewisse Sehnsucht. Ich denke dann schon auch, das sind vielleicht auch die Hormone.
Ja.
Und ich glaube, ich könnte das, außer jetzt mal abgesehen von den Ängsten, ich hätte so grundsätzlich, glaube ich, könnte ich das ganz gut, weil mir das gar nicht so schwer fällt, mich zurückzustellen.
Ja.
Aber dann frage ich mich so, okay, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum man das möchte? Also jetzt mal so rational gesehen. Ich meine, da sind biologische Triebe in uns, die wollen das. Aber ansonsten, bei mir ist es schon auch wirklich, irgendwie ist es ja dann doch auch egoistisch. Ich bin einfach sauneugierig, wie das Kind aussehen würde, wie es
Ja.
wäre, was ich dem mitgeben könnte. Und natürlich ist es ja auch eine Liebe und eine Erfahrung, die gibt es nicht nochmal. Also das glaube ich schon, ne?
Voll.
Das kann aber auch beschissen sein. Ich meine, du kannst auch sagen, ich bin einfach wirklich nicht gern schwanger. Also, ne, das kann ja eine völlig individuelle Erfahrung sein, auf die man sich dann einlässt, einfach weil man es ausprobieren möchte. Jetzt mal ein bisschen
Ja.
runtergebrochen gesagt. Also,
Ja.
was anderes ist es doch nicht, oder? Was gibt es denn noch? Vielleicht bin ich
Ja,
da.
aber wohl, da ist natürlich ein sehr enger Begriff von Egoismus. Das heißt ja sozusagen jede, also dass man Nähe und Liebe zu einem anderen Menschen immer erstmal als Egoismus, also weil damit es mir halt gut geht, ne, verbringe ich gerne Zeit mit einer anderen Person, ist immer sofort als Egoismus sozusagen einzustufen, oder manche nennen es ja auch dann so positiven Egoismus, weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Ich glaube, Menschen brauchen einfach andere Menschen. Wir sind soziale Tierchen und
Aber
wollen
wir
nicht
haben ja
allein.
andere Menschen.
Ja, aber es ist, ich, also aber eben auch intergenerational gedacht. Also auch kleine Menschen möchte
Kleine
man in
Menschen.
seinem Leben vielleicht haben. Genau, ein kleines Menschlein, das. Wie gesagt, vielleicht muss es auch gar nicht unbedingt das eigene Kind sein, aber ich merke zum Beispiel schon, wie ich von einer Freundin hier in Konstanz, das Kind ist jetzt an, oh Gott, wie alt ist das Baby? Ist es jetzt 1, 1,5? I don't know, aber ich finde es so krass, weil das ist irgendwie, ich merke, wie ich einfach so inhärent so eine krasse Zuneigung diesem Kind gegenüber empfinde, obwohl ich es ja gar nicht so oft habe oder sehe. Aber einfach so ein Gefühl, so ein Rudelgedanken von so, das gehört so jetzt dazu. Und das gehört auch jetzt so zu meiner Freundin und meinem Kumpel, so dieses kleine Geschöpf, ohne dass ich sozusagen jetzt den egoistischen Gedanken quasi dahinter mitdenke von, okay, wenn ich das Kind lieb habe, dann hat es auch mich lieb. Oder irgendwie so ist es, weiß ich nicht, das ist es irgendwie gar nicht. Das ist
Ja,
irgendwie so ein Gemeinschaftsgedanke,
stimmt, das habe ich schon auch,
den ich gar nicht so
falls
richtig
entsandt.
fassen kann.
Ja.
Aber ja, wie
Ja,
gesagt,
ich habe
ich.
das schon auch. Ich habe das bei der Nichte und dem Neffen von meinem Partner, die ich jetzt auch noch gar nicht so lange kenne. Und ja auch,
Ja.
die sind halt irgendwie auch irgendwie so 5 und 11 Jahre alt. So. Also,
Ja.
und trotzdem so innerhalb der Zeit, jetzt, wo wir auch so Zeit miteinander verbracht haben, die sind mir halt so unfassbar arg ans Herz gewachsen. Das sind
Ja.
einfach so die tollsten Kinder. Ich habe da schon jetzt auch so dieses, okay, das sind einfach die coolsten Kinder auf der Welt.
Ja, siehst du sowas?
Ja, da gibt es halt nichts drüber und ich finde die total faszinierend und ich habe sie einfach richtig doll lieb so.
Ja.
Das ist voll schön, das stimmt. Und da will ich auch nichts, das stimmt, da will ich auch nichts zurück. Ja.
Und so eigene kleine Persönlichkeiten, die sich da eben entwickeln. Ich glaube, bei mir wäre es auch eine große Neugierde, bei einem eigenen Kind wirklich mal das Leben von der Pike, also wirklich von der Wiege bis zur Bahre wahrscheinlich nicht, weil ich vor dem Kind sterben werde, aber es einfach mitzubekommen, wie so ein Kind anfängt, die Welt zu entdecken, das finde ich schon auch so eine sehr außergewöhnliche Erfahrung,
Das
die
ist
man
ein
eben,
Wunder.
ja wirklich, die man bestimmt auch anders haben könnte, indem man eben genau bei einem anderen, bei einem Paar, bei einem befreundeten Geschwistern, whatsoever, nah dran wäre. Deswegen glaube ich, muss das nicht unbedingt ein eigenes Kind sein, aber es ist schon etwas, wo ich so denke, ich komme langsam in so einen Modus von, wo ich mir diese Verantwortung zutraue. Und ich glaube, das konnte ich zum Beispiel eben mit Mitte 20. Ey, da konnte ich knapp auf mich selbst aufpassen, wenn ich jetzt da so im Nachhinein drüber nachdenke und irgendwie versuche, halbwegs vernünftige Entscheidungen für mich zu treffen.
Echt, ich fand dich schon immer sehr vernünftig.
Echt? Nee, ich fand, also wenn ich da
Ja.
so an meine Gedankengänge oder an meine Tagebucheinträge denke, war ich, glaube ich, noch sehr unfertig. Und ich bin, glaube ich, auch immer noch nicht fertig, aber ich glaube,
Wäre ja auch traurig.
ich bin
Ja.
verantwortungsbewusster geworden für mein eigenes Leben und das Leben von Menschen, die mir nahestehen. Und deswegen habe ich da einfach mehr Zutrauen in meine Fähigkeiten. Will aber trotzdem nicht sagen, dass ich bestimmt auch scheiß überfordert wäre. Also da, dass das einfach auch wirklich was mit einem macht und einen verändert, das will ich da jetzt dem gar nicht absprechen. Aber
Ja.
ja, ich habe das Gefühl, genau, bei mir ist der Schalter irgendwie auch inzwischen, obwohl ich früher, glaube ich, eher keine Kinder wollte, ist er, glaube ich, inzwischen eher auf einem, könnte mir das inzwischen eigentlich gut vorstellen, muss aber nicht jetzt sein.
Ja.
Und ich muss sozusagen eher mit mir versuchen, klarzukommen, diesem Gefühl von, mir ist bei mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, ein sehr nostalgischer Typ bin, dass immer, wenn ich in den Rückspiegel gucke, mir immer so denke, oh mein Gott, ja stimmt, oh, da habe ich mich viel freier gefühlt und da war ich auch noch viel mehr reisen und da war irgendwie das Leben leichter. So diesen Gedanken habe ich inzwischen ganz oft, wenn ich daran denke, oh genau, bevor ich zum Beispiel gearbeitet habe im Studium, Und letztens ist mir witzigerweise ein Brief in die Hände gefallen. Was heißt ein Brief? Es war eine Mail, die irgendwo auf meinem Laufwerk rumgeisterte, die ich an einen Kumpel in der 13. Klasse geschrieben habe. Mit dem war ich eine Zeit lang zusammen in der Schule, der ist dann aber ab der 11 abgegangen und ich krieg's nicht mehr zusammen, was anderes gemacht. Und schon in der 13. Klasse schrieb klein Charlotti, dass sie sich an die unbefangene Zeit in der 11. Klasse zurücksehnt, dass sie noch keine Verantwortung hatte und einfach das Leben perfekt war und lalala. Das heißt, ich war schon nostalgisch in der 13. Klasse, da war ich 19 Jahre alt, verdammt, und hatte anscheinend da schon das Gefühl, das Leben ist vorbei und ich kriege dieses Leben nicht gemeistert. Das heißt, ich fand es so lustig, diese Welt, weil ich so dachte, wow, ich war schon so mit 19, deswegen wundert es mich gar nicht, dass ich jetzt mit 29 jetzt auch in den Rückspiegel gucke und denke, ah ja, stimmt, damals im Bachelor, so im 4. Semester, oh, da war das Leben irgendwie so, ah, das hat sich alles so leicht angefühlt und es war alles so locker und bla bla bla, wo ich mir so denke, das ist halt vollkommener Bullshit, da hatte ich halt einfach andere Probleme als jetzt. Weswegen ich so denke, ich glaube, ich muss für mich lernen, mal weniger in den Rückspiegel zu gucken, sondern eher wirklich das Vertrauen auch darin zu haben, hey, in die Zukunft, so, ich kriege das hin und auch mit der Hilfe von anderen Menschen, es wird alles gut.
Ja.
Und manche Sachen werden auch nicht gut, die werden schlimm, aber auch das werde ich überstehen.
Ja.
Also ich glaube, ich habe mich immer so gern so wie so an den Rockzipfel von einer Mutter, so gern so an diese Vergangenheit gedanklich geklammert. Das früher war irgendwie alles schöner und besser. Da neige ich, glaube ich, total zu. Und das ist total blöd, weil damit werde ich so ein bisschen unmutiger, was die Zukunft angeht.
Ja.
Und ich glaube, diesen Mut könnte ich mir, also ich jetzt in meinem Fall, könnte ich mir wirklich zugestehen.
Ja, den Mut wünsche ich dir auch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie ein richtig gutes Zeichen, wenn du irgendwie mit so einem Gefühl auch auf deine Vergangenheit gucken kannst, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube auch ein bisschen naiv, weil ich glaube auch manche Sachen, die damals vielleicht dann auch nicht so gut waren, zum Beispiel in der 11. Klasse oder in einem 4. Semester, die verdränge ich dann vielleicht auch einfach gerne mal, weißt du?
Ja, gut, ja.
Naja.
Ja, verdrängen, das ist halt auch einfach eine Kunst des Gehirns, die muss halt sein.
Voll.
Sonst könnten wir alle sehr viel weniger resilient sein, also gehört irgendwie auch dazu. Ja, aber ich sag mal so, dann gab es halt vielleicht auch einfach, gab es bestimmte Dinge, die waren auch scheiße und es gab Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal so sagen, in deinem Leben oder ne, von Lebensabschnitten, wenn man die miteinander vergleicht. Klar warst du da irgendwie freier als jetzt aktuell mit einem festen Job und so.
Ja.
Aber
dafür hatte ich nie Geld, das war total doof.
Ja, eben, genau, wollte ich gerade sagen. Dafür war halt irgendwie das dann Phase. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt mal, falls es so sein sollte, falls du Mutter bist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Momente gibt, wo du einfach völlig überfordert bist, wo du gar keinen Bock hast, wo du einfach nur alleine in die Therme willst und deine Ruhe.
Ja.
Aber ja, genau.
Es ist dann eben einfach ein anderes Leben.
Ja, aber vielleicht auch schon einfach viele Unsicherheiten nicht mehr da waren, als vielleicht die Jahre zuvor oder so.
Genau.
Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Ja, wer weiß, Charlotte, vielleicht werden wir auch irgendwann zusammen unsere Kinder wegen voneinander herschieben und uns tolle Tipps geben.
Maybe that. Oder wir wohnen zusammen in der WG und sind beide single and fabulous mit Ausrufezeichen.
Ja, ich kann mir beides gut vorstellen.
Ich denke mir auch so. Ich versuche mir einfach verschiedene Versionen meiner Zukunft vorzustellen und denke mir dann manchmal so, hey, egal wie es wird, es wird. Also du wirst es machen und du wirst es schaffen. Versuche ich mir immer so ein bisschen zu denken.
Hast du manchmal, ich komme heute irgendwie so ein bisschen pathetisch rüber, glaube ich, aber wenn ich über sowas nachdenke, da hilft mir das auch. Ja, ich stelle mir dann zum Beispiel auch vor, ja, okay, wenn das jetzt, also wenn ich zum Beispiel Angst habe in der Beziehung, also Angst, Verlustängste oder so, stelle ich mir dann jetzt auch vor, den Tipp hast du mir mal gegeben, mir dann vorzustellen, was wäre und das dann halt wirklich so zu durchdenken.
Der Worst Case, ja, den richtig rein, in den Worst Case dich reinzufühlen.
Genau, damit man dann halt wirklich
die Angst zu nehmen.
Ja, und das ist ein super Tipp, weil genau da bin ich dann nämlich auch angekommen. Ich dachte so, okay, es wird super hart, es wird super scheiße, aber du könntest dann nochmal ganz neu überlegen, wo du hin willst, wo ich mich jetzt schon auf eine Art binde Und man könnte schauen, ob man vielleicht wirklich eine WG gründet und so. Und das wird bestimmt anstrengend, aber bla bla bla, dann kann ich vielleicht Dinge machen, die ich im Studium nicht gemacht habe und so weiter und so
Ja.
fort. Wenn du über sowas nachdenkst, ja, hast du da manchmal ein schlechtes Gewissen? Weil manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ich mache mir jetzt darüber eine Platte. Und ich habe eigentlich in so vielen Dingen die Wahl, die so viele Frauen oder Menschen einfach nicht haben. Und dann, also ich weiß, es ist voll blöd, dann immer so Probleme zu vergleichen, weil man hat sie ja irgendwie trotzdem. Aber ich fühle mich dann manchmal echt schlecht, weil ich denke so, ja, okay, Kat, jetzt hast du es durchgedacht, aber reiß dich halt mal zusammen. Am Ende des Tages hast du hier immer die Möglichkeit, einen Job zu finden. Du hast die Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen. Du bist einfach, ja, dir geht, also an sich hast du keine existenziellen
Ja.
Ängste, so.
Ja, und was ist jetzt deine Frage? So habe ich
Wenn
jetzt ein
du dann
wenig.
dich so zerdenkst, sage ich jetzt mal übertrieben, ist das ja jetzt auch so eine Sache, wo es um unser Universum kreist. Was wollen wir, was brauchen wir, was können wir? D-d-d-d. Wenn sich so alles um dich selbst kreist, was ja manchmal sein muss, um Entscheidungen zu treffen und so, ob du da manchmal ein schlechtes Gewissen hast, weil manche gar nicht den Raum dafür haben.
Nee, ich glaube, ich habe kein schlechtes Gewissen, aber manchmal beruhigt mich der Gedanke von, genau, das sind alles Probleme, die auf jeden Fall
Lösbar.
handelbar sind.
Ja.
Genau, und ich habe eben Wahlmöglichkeiten und genau, es gibt andere, blödes Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel so denke, so, so, ich habe jetzt einen Beruf, ich habe mich gut eingearbeitet, mag meine Kollegin und so weiter, aber war es das jetzt schon? Werde ich nochmal, ist jetzt der erste Job nach dem Studium, werde ich nicht irgendwann vielleicht auch mal was anderes arbeiten? Wenn ich da zum Beispiel so Gedanken bekomme von so, oh Gott, war es das jetzt schon? Und I don't know und dann bringt mir das, glaube ich, in dem Moment nicht so viel, mir dann zu überlegen, so Gott, aber es gibt ja auch so viele Menschen, die gar keinen Beruf haben. So richtig bringt mir das in dem Moment nichts, weil ich mir so denke, naja, ich bin ja jetzt gerade nicht diese anderen Menschen, aber was sagt mir jetzt eigentlich sozusagen dieser Gedanke in dem Moment? Darüber denke ich dann eher nach. Und wenn ich dann darüber nachdenke, Mensch, es gibt auch viele Menschen, die haben keinen Beruf, dann ist es für mich eben so ein Gefühl von eher sozusagen die praktischen Aspekte an einem Berufsleben für mich als positiv zu werten, so im Sinne von, ja, aber ich habe jetzt auch irgendwie eben eine Aufgabe, ich habe ein halbwegs gesichertes Einkommen irgendwie, mit dem ich mir, ne, so dann entwickle ich eher wie so eine Form von Dankbarkeit für die Sicherheit, weil Sicherheit kann ja beides sein. Die kann einen langweilen und einen in Panik versetzen und das Gefühl vermitteln, man fühlt sich irgendwie festgezurrt. Aber Sicherheit kann einem mir auch genau das eben liefern. Sicherheit. Ich weiß eben, wie ich morgen früh meine Brötchen bezahlen werde und das ist erstmal eine gute Sache.
Ja.
Aber ein schlechtes Gewissen, so dieses, du meinst so dieses Check your privilege Ding.
Ja.
Ja, das tue ich, aber es ist eben, also ich sag mal so, für manche Privilegien, die sind mir bewusst, irgendwie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, dass ich weiß bin zum Beispiel, und ich versuche mich damit nicht über andere Menschen zu stellen, aber aus meiner Situation heraus habe ich dann daraus betrachtet kein schlechtes Gewissen. Weil ich bin ja auch nur der Mensch, der ich bin, weißt du? Also, ich kann nichts dafür, in was für Verhältnisse, auch wenn sie positiv sind, hineingeboren, dass ich da hineingeboren wurde. Ich kann nur vielleicht mit meinen Privilegien, die ich habe, dafür für eine gerechtere Welt zum Beispiel sorgen, indem ich versuche, freundlich zu sein, indem ich irgendwie versuche, mich politisch zu engagieren, whatsoever. Ich finde, das ist eine Verantwortung, kann ich wahrnehmen, aber dafür ein schlechtes Gewissen zu haben, sehe ich irgendwie nicht so richtig.
Ja, doch, ich habe das schon. Vor allem irgendwie jetzt, wo mein Freund halt einfach, ja, dass sie, also man ihm das auch einfach ansieht, dass er Migrationshintergrund hat. Und ich dann einfach auch schon, naja, jetzt weichen wir ein bisschen vom Thema ab.
Warum
Aber
hast du denn dann ein schlechtes Gewissen? Du kannst ja nur mitfühlen für ihn, oder? Und was dagegen
ja, ich weiß,
tun?
dass mir das schlechte Gewissen nichts bringt, aber ich habe so ein kollektives schlechtes Gewissen für unsere Ges also so gegenüber unserer Gesellschaft
Hm.
zu sagen, also dass ich halt einfach denke, das ist halt so fucking unfair und ich fühle mich damit einfach schlecht, weil man kann ja auch gar nicht, also okay, ich könnte jetzt sagen, gut, ich gehe in die Politik und versuche da irgendwie aktiv was zu ändern, aber hey, ich habe auch schon in der Politik gearbeitet, ich weiß, wie es da halt läuft, so und oder ich habe eine Ahnung, wie es da läuft. Ich weiß es nicht komplett. Das, ja. Und Ja, ich fühle mich da, ich weiß, das bringt da niemanden was und es geht auch nicht in dem Moment um mich, sondern ich würde gerne die Situation für meinen Freund besser machen. Aber ich
Aber indem du doch zum Beispiel für ihn da bist und seine Freundin bist und ihn eben zum Beispiel nicht aufgrund von Migra-Hintergrund irgendwelche, keine Ahnung, Stereotype andichtest oder whatsoever, ne? Alles, was man tun könnte. Also, doof gesagt, machst du doch schon das Richtige und dann, warum solltest du aber jetzt deswegen sozusagen dann aber ein schlechtes Gewissen haben, dass du zum Beispiel, ja,
Ja, ich halt zum Beispiel ganz
nicht
easy.
aufgrund deiner Optik in irgendwelche Schubladen gesteckt wirst?
Ja, aber das sind dann halt so pragmatische Sachen, wo ich dann halt denke, da geht es halt einfach wirklich so um das, um so Alltäglichkeiten. Weiß ich nicht. So Wohnung finden ist halt irgendwie so ein Thema, ne? Ist mir halt, ist glaube ich, was anderes, wenn ich mit meinem Nachnamen hier in Berlin auch eine
Ja.
Wohnung suche, als er. Und
Ja.
da, ich glaube, wenn wir jetzt da zum Beispiel, keine Ahnung, mal eine größere Wohnung suchen würden und da würde man mal spaßenshalber gucken, wer mehr Antworten bekommt und so, da würde ich mich halt einfach schon schlecht fühlen. Also ich meine, das Ergebnis kenne
Ja.
ich, aber
Ja.
ich weiß, das bringt niemandem was und man kann irgendwie nur halt versuchen, da zu sein und auch für die Person einzustehen, aber mich fuckt es halt einfach ab und jetzt,
Ja.
wenn ich kann mir gerade nur vorstellen mit ihm, also ich könnte mir niemanden besseren jetzt so für mich vorstellen, gerade mit dem ich mein Kind kriegen sollte. Und das wäre ja dann auch was, womit mein Kind auf jeden Fall konfrontiert wäre.
Ja.
Mit diesem Alltagsrassismus. Und das ist auch in Berlin der Fall. Und ich dachte immer, Berlin ist so super offen und bla bla bla, aber ist halt nicht. Aber das ist
Ja.
nochmal ein ganz großes anderes Thema. Das müssen wir jetzt vielleicht hier nicht vertiefen. Ja, cool, cooler Cliffhanger. Aber nee, es ist vielleicht wirklich nochmal ein anderes Folgenthema. Weil das ist natürlich auch was, wo ich mir so denke. Jo, wie damit umgehen. Also, ich meine, ich will davor keine Angst haben, auf gar keinen Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, nur weil unser Land halt einfach so auch immer weiter gerade Richtung rechts sich
Ja.
bewegt, möchte ich jetzt kein Kind mehr. Nee, ich würde dem Kind dann schon irgendwie alles mitgeben, was ich kann, damit es dem irgendwie gestärkt gegen sich dem gestärkt gegenüberstellen kann.
Ja.
Aber ja, es ist halt scheiße unfair. Also sagen wir mal so, wenn du mit deinem Partner, dem man nicht seinen Migrationshintergrund ansieht, ein Kind bekommst und ich jetzt mit ihm, dann ist es schon einfach trotzdem, sind es andere Ausgangssituationen. Und das wird mir halt, seitdem ich mit ihm zusammen bin, immer mehr bewusst. Also, dass es einen Unterschied macht. Und ich war echt naiv. Ich dachte nicht, dass es so einen krassen Unterschied macht, weißt du?
Voll. Ja, voll. Ich glaube, das zu 100, zu 200% glaube ich dir das. Nur, ich sag mal so, dass diese strukturelle Ungerechtigkeit, die da ist und gegen die man was tun kann, ich finde es sozusagen in dem Sinne nur schade, dass sozusagen diese negativen Aspekte sozusagen jetzt emotional und moralisch auf dir abgewälzt, zum Beispiel dann abgewälzt werden, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen bekommst, wo du jetzt ja aber ja wirklich nicht, ich sag mal, der
Nee.
Grund für diese strukturelle
Nee.
Ungerechtigkeit bist. Ich glaube, das ist nur das, wo ich sozusagen so ein bisschen jetzt
Voll.
gegengehakt habe, weil ich mir so denke, gerade ein Mensch wie du, der sowas A im Blick hat, B, Dinge versucht darüber zu lernen, sich selbst checkt, aber dann gerade, dass du als Mensch dann die Person bist, die mit einem schlechten Gewissen aus der ganzen Story rausgeht, da denke ich mir halt so, ey, nee, das brauchst du, glaube ich, eigentlich nicht haben, sondern so diese Energien, die da freigesetzt werden, die kann man ja dann auch sozusagen in was Positives
Voll.
zu versuchen zu verwandeln. Das ist jetzt nur
Voll, das
der
ist.
Gedanke, den ich dazu hatte.
Ja, das stimmt schon auch. Das ist
Weil
auch
ich
was,
mich
wo.
immer so frage, genau, dass man sich jetzt irgendwie anfängt, kollektiv für Dinge irgendwelche Sachen zu schämen, die halt scheiße sind, aber wo genau ich jetzt irgendwie nicht sehe, dass du jetzt eine Person bist, die jetzt in der Politik genau sagt, irgendwie so, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg und dass du der letzte Mensch, der was sagen würde, da denke ich mir dann so, nee, du bist nicht die Person. Es gibt viele Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben sollten, sich schämen sollten und du gehörst jetzt aber nicht dazu.
Nee, die Ausländer nehmen uns die Plätze in den Zahnarztpraxen weg.
Ja, genau. Danke, Merz.
Ja.
Ja,
Ja,
deswegen. Das
okay,
ist cool. Weiß gar nicht, haben wir euch da draußen jetzt, habt ihr jetzt weniger Panik oder habt ihr mehr Panik bekommen? Ich bin mir da jetzt mega unsicher, muss ich gestehen.
haben wir denn jetzt eigentlich Panik? Ich habe keine Panik. Du hattest Panik. Wie sieht's denn
Ich
jetzt bei
hatte
dir aus?
Panik, es ist gerade wieder weniger Panik.
Ja,
Ich
cool.
glaube, ich habe einfach, ich sage es mal so, ich habe für mein Leben anscheinend anerkannt, dass es sich immer wieder verändert. Und ich habe immer Angst vor diesen Veränderungen und nehme sie dann aber trotzdem irgendwann an und stelle mich ihnen. Aber wie gesagt, ich bin dann ein nostalgischer Typ, der eben auch seine Sicherheit im Jetzt sucht. Und immer wenn jetzt sozusagen große Entscheidungen anstehen, zum Beispiel eben ab irgendeinem Zeitpunkt, yes, Kind, no Kind, da weiß ich, dass ich mich irgendwann entscheiden werde, sehr aktiv, für oder dagegen, ein Stück weit, aber dass ich davor dann trotzdem Schiss haben werde. So. Und das ist in Ordnung. Vielleicht habe ich einfach anerkannt, dass es in Ordnung ist, auch vor manchen Sachen Respekt zu haben.
Bei mir war es, glaube ich, eher so, dass ich denke, wenn das, also, dass ich jetzt nicht diesen Druck habe, es muss jetzt passieren, aber dass ich gerade eher dahin tendiere, dass es schön wäre, wenn es alles glatt läuft, aber wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht so kommt, dass ich Mutter werde in der Zukunft, dann habe ich, glaube ich, auch für mich anerkannt, dass ich sehr, oder beziehungsweise für mich erkannt, dass ich sehr wohl in der Lage bin, mein Leben dann dennoch, so gut es geht, so gut es mir möglich ist, es schön zu gestalten.
Ja, das
So.
ist eine schöne Erkenntnis.
Okay, cool, Leute.
Dann verlassen wir euch
Und
jetzt.
ja.
Kathi und ich haben auch ganz schön Hunger, glaube ich. Also ich
Ich
auf
habe
jeden
übelst
Fall.
Hunger und ich
Mein
muss
Freund
ganz
hat eben auch
doll
schon so durch die Tür
pinkeln.
so durchgelunst und schon so gewunken im Sinne von, hey, es ist alles fertig. Wo bleibst du?
Ja, schön, das ist gut für dich. Ich mache das jetzt. Ich glaube, ich habe gesagt, ich mache heute Essen und habe das irgendwie vergessen, dass wir. Das heißt, ich
Scheiße.
mache noch, aber es ist nicht so aufwendig, genau.
Ist nicht so aufwendig. Es war schön, dass wir
Juhu.
wieder gesprochen haben. Leute, ihr merkt, wir grooven uns langsam wieder rein.
Ja.
Wir finden wieder unser gemeinsames Sprechen. Trotzdem fand ich das Thema heute sehr interessant. Und
Mhm.
wir hören uns dann bald wieder.
Ja, tschüss.
Tschüss.